Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Gott ist der gute Hirte. Das war schon unter den ersten Christen das beliebteste Bildmotiv überhaupt. Wenn die Archäologen irgendwelche christlichen Darstellungen finden aus den ersten Jahrhunderten, am meisten finden sie das Bild vom guten Hirten. Ich kenne aber echt einige Leute, die da zurückschrecken, die damit nicht viel anfangen können, weil sie sagen, also wenn ich mein Leben betrachte, würde ich nicht unterschreiben, dass Gott ein guter Hirte ist. Also wie gut ist der gute Hirte tatsächlich? Ich glaube, es lohnt sich, auf das zu hören, was Jesus dazu sagt. Denn dann, glaube ich, kommen wir weiter. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Liebe Gemeinde, ich war schon lange nicht mehr in Paris, aber früher ganz schön oft. Und bei einer meiner Reisen nach Paris, da habe ich gedacht, so, ich bin jetzt hier in Paris, die sprechen erstaunlich viel Französisch, aber es gibt eine deutschsprachige evangelische Gemeinde in Paris. Und dann habe ich gedacht, jetzt suche ich mal diese deutsche evangelische Kirche und gucke mir die mal an. Und da habe ich dann, die habe ich gefunden, da war ein Mann drin unterwegs und dann habe ich mir schon gedacht, das wird der Pfarrer sein. Bei allen Rosamunde Pilcher-Filmen lebt der Pfarrer in der Kirche, das ist hier auch so. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er hier der Pastor ist, habe ich gesagt. Das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch seine Antwort. Er hat gesagt, also der Hirte bin ich nicht. Ich bin eher der Schäferhund Christi. Klar, ich habe Pastor gesagt, weil ich gedacht habe, passt mir ein Bereich Freikirche und da heißen die Pfarrer ja Pastoren. Pastor ist lateinisch und heißt Hirte, nichts anderes. Damit haben die Lateiner ihre ganz normalen Schäfer bezeichnet, Berufsbezeichnung, und natürlich werden die Pfarrer in den Freikirchen so bezeichnet, Pastor, aber der Pastor ist auch immer Jesus, der gute Hirte. Das meint alles, dieses eine Wort. Ich selber habe mich jetzt nie ganz anfreunden können mit der Idee, dass ich ein Schäferhund sei. Das liegt mir irgendwie nicht. Und jetzt bin ich auch Pfarrer, aber ich sage Ihnen, Pfarrer hat mit Pastor von der Wortbedeutung her nichts zu tun. Ja, Pastor heißt Hirte, Pfarrer heißt Gebietsgeistlicher. Also ein Geistlicher, der für eine bestimmte Kirchengemeinde zuständig ist. Die Kirchengemeinde ist Parochia und da kommt das Wort Pfarrer her. Hat also praktisch, Pfarrer hat mit Pferch mehr zu tun als mit Schafen. Ich habe verstanden, was er mir sagen wollte. Er wollte mir sagen, also der gute Hirte, der Pastor, das ist Jesus, das bin nicht ich. Und ich verstehe das, wenn er das so gesagt hat. Sie merken, ich habe es bis heute nicht vergessen. In der Schriftlesung haben wir vorhin gehört, dass Gott da schon genau hinschaut, wie das mit den Hirten unter uns ist. Und dann im Ernstfall deutlich sagt, hey, da sind schlechte Hirten unterwegs, da mache ich den Job lieber selber. Das ist die Schriftlesung aus dem Hesekiel-Buch gewesen. Und Jesus hat das aufgenommen und hat ja von sich selbst gesagt, ich bin der gute Hirte. Ich lese Ihnen da mal einen Abschnitt vor aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10. Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Jesus, der gute Hirte. Jesus, der sein Leben für die Schafe gibt, der alles für seine Schafe gibt und nicht etwa seine Schafe im Stich lässt, wenn es drauf ankommt, wenn Gefahr im Anzug ist. Jesus ist nicht wie ein Lohnschäfer, ein bezahlter Schäfer. Luther hat übersetzt Mietling, vielleicht haben manche von Ihnen noch dieses Wort im Ohr. Jesus ist kein Mietling, sagt er von sich selbst. Also, ganz klar, nicht alle Schäfer, die dafür bezahlt werden, sind schlecht. Logisch. Ja? Jesus ging es auch nicht darum. Jesus ging es um eine bestimmte Haltung. Jesus ging es darum, wenn ein Mensch sagt, ich mache hier nur den Job, den mache ich halt nur nach 15, die Engländer würden sagen 9-to-5-Job, und die Sache an sich ist diesen Menschen egal, es sind halt mal zufällig Schafe, er macht es wegen des Geldes, er muss halt auf und irgendwas leben und braucht Geld, entsprechend wenig Engagement legt er an den Tag. Diese innere Haltung meint Jesus. Und die gibt es ja in allen Berufen. Also die gibt es in jeder Firma, gibt es Leute, die so unterwegs sind. Manche von ihnen sind so unterwegs, weil sie inzwischen nach vielen Jahren sich innerlich verabschiedet haben, aus verschiedenen Gründen. Das gibt es alles, aber Jesus sagt, also solch eine Haltung habe ich nicht. Und wir selber sind ja alle der Meinung, dass Dinge, die uns gehören, dass wir für die besser sorgen. Was allgemein gut ist, was der Öffentlichkeit gehört, da muss man halt gucken, wer sich darum kümmert und wer das pflegt. Aber wenn etwas uns selbst gehört, dann schauen wir danach. Und so sagt Jesus, wenn einem die Schafe selber gehören, der guckt wirklich danach. Hoffen wir es auf jeden Fall. Und mir Schwabe sagt sowieso, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Ja? Da sind wir eigen. Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte und ich gebe alles für meine Schafe. Und da denke ich natürlich an diesen Psalm 23, in dem beschrieben wird, was ein guter Hirte für seine Schafe tut. Der führt sie zum frischen Wasser, sorgt dafür, dass sie zu trinken haben, führt sie auf saftige grüne Wiesen, damit sie weiden können. Und er führt sie natürlich auf dem richtigen Weg, auf rechter Straße, und geht mit ihnen durchs finstere Tal durch und sagt nicht am Eingang des finsteren Tales, das ist der Weg, wir sehen uns auf der anderen Seite. Das ist ein guter Hirte, der sich so verhält. Und der Clou an diesem Psalm 23 ist ja, dass der Beter jetzt sagt, und so wie ein guter Hirte sich um seine Schafe kümmert, so kümmert sich Gott um uns. Gott führt uns und leitet uns, gibt uns das, was wir brauchen zum Leben, schenkt uns Kraft, tröstet uns, heilt unsere Wunden. Jesus ist der gute Hirte. Das können wir heute feiern. Heute ist der Sonntag des guten Hirten. Immer 2 Wochen nach Ostern ist der Sonntag des guten Hirten, also heute. So, das habe ich jetzt gesagt. Und schon jetzt gibt es einige Leute, die da nicht mehr mit können, die da innerlich nicht mehr zustimmen können. Vor ein paar Jahren hat mich nach dem Gottesdienst eine Frau angesprochen und hat meine Predigt kritisiert und hat gesagt, also das passt ja wirklich nicht. Da haben Sie eine rosarote Brille auf oder was? Das ist doch viel zu positiv, was Sie hier sagen. Viel zu rosig ist das. Das ist alles viel zu schön gemalt. Sie sagen, wir Menschen sind wertgeachtet bei Gott und wir sind wertvoll für Gott. Aber wenn ich wertvoll für Gott wäre, hat sie gesagt, warum erlebe ich dann diese ganzen Schicksalsschläge in meinem Leben? Wenn ich wertvoll für Gott wäre, wieso habe ich dann dieses ganze Elend hier? Und kurze Zeit später hat ein 16-jähriges Mädchen geschrieben,
Da ist der Vater gestorben in der Familie. Und dann hat sie geschrieben, ich will ja an Gott glauben, aber ich kann es nicht. Warum ist Gott so grausam? Und ich nehme das denen ab. Wissen Sie, jetzt stelle ich mir vor, die beiden würden heute hier in der Kirche sitzen. Mit dem, was sie erlebt haben, dann komme ich und sage, Gott ist der gute Hirte. Also das Mindeste, was die machen würden, ist, können wir darüber reden, was gut heißt? Was heißt gute Hirte? Ist der gute Hirte doch nicht so gut? Sehe ich das wirklich zu positiv? Geht das an der Realität unseres Lebens vorbei? Ist das Sonntagsgerede, wenn wir sagen, Gott ist der gute Hirte? Ich sage gleich eins vorweg, worauf ich heute nicht einsteige. Wenn Sie mich fragen, warum lässt Gott das Leid zu, sage ich Ihnen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß keine überzeugende Antwort. Und eine Antwort, die mich selbst nicht überzeugt, die erzähle ich Ihnen doch hier nicht. Aber der Punkt ist, ich bleibe da nicht stehen. Ich gehe einen Schritt weiter und sage, okay, also, ich kann hier keine überzeugende Antwort sagen, aber was ist jetzt? Was ist jetzt mit Gott? Was ist jetzt mit dem guten Hirten? Ist Gott doch kein guter Hirte? Das ist meine Frage heute. Und ich sage, Gemach, Gemach. Gerade diese Zeilen im Johannesevangelium, die ich vorhin vorgelesen habe, die bergen Gedanken, die genau auf diese Frage eine Antwort geben. Und dem will ich jetzt nachgehen. Was sagt Jesus denn, nachdem er von sich selbst behauptet hat, ich bin der gute Hirte? Was sagt er denn dann? Wie begründet er das? Wie kommt Jesus darauf, dass er wirklich ein guter Hirte ist? Und Jesus nennt zwei gute Gründe. Und denen will ich jetzt nachgehen. Also, der erste Grund. Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und da hören Sie es schon, in jeder einzelnen Zeile steht kennen. Kennen. Also im Johannesevangelium Lieblingswort. Niemand bringt so oft das Wort kennen als der Evangelist Johannes. 50 Mal, über 50 Mal sogar in seinem Evangelium kommt das Wort kennen. Also da steckt was dahinter. Was heißt das also? Ich kenne meine Schafe. Ich sage Ihnen gleich, wenn Johannes das Wort kennen verwendet, meint er das in einem weit größeren Bedeutungsumfang als wir. Also wenn wir zum Beispiel uns überlegen, was meinen wir, wenn wir sagen, kennst du den? Da war eine Umfrage, wir haben im Frühjahr die Bundestagswahl gehabt und die Frage war, kennen Sie die Kandidaten Ihres Wahlkreises? Also was war gefragt mit kennen? Weiß ich, wer das ist, wie der heißt und vielleicht auch, wie die aussieht, Bild oder so, zu welcher Partei der gehört und vielleicht auch, was er so sagt. Das ist dann kennen, gell? Oder andere Frage, wo es um reines Sachwissen geht, kennen Sie die Bauplatzpreise in Hildritzhausen? Kennen Sie die? Wen es interessiert, der wird es rauskriegen. Das ist eine reine Sachinformation. Aber es gibt das Wort kennen auch bei uns schon in einer weiteren Bedeutung, wo wir ganz anders reagieren, wenn uns jemand was sagt. Beispiel: Jemand ist krank, leidet an einer seltenen Krankheit, redet mit einem Menschen und der Mensch sagt zu ihm, ich kenne einen Arzt, der hat sich spezialisiert auf diese Krankheit, die du hast. Und das ist schon ganz anders, wenn jemand mir sagt, er kennt einen Arzt, der sich auf diese Krankheit spezialisiert hat, das weckt in mir sofort Gefühle. Da ist Hoffnung da, da ist neuer Mut da, da sage ich, hey, sag mir, wer das ist, ich will zu dem hin. Vielleicht kann der mir helfen. Und da merken Sie, da steckt viel mehr dahinter, wenn man nur das Wort kennen sagt. Ich kenne einen Arzt, der genau das behandelt, was du hast. Und beim Johannes, im Johannesevangelium, da ist, da steckt noch viel mehr dahinter, als das, was ich jetzt beschrieben habe. Johannes sagt, die Schafe kennen Jesus und Jesus kennt die Schafe. Also mit anderen Worten, wir kennen Gott und Gott kennt uns. Und dann sagt Jesus sogar, wir kennen seine Stimme. Und das heißt doch, wir kennen Gottes Stimme. Unser kleiner Täufling kennt die Stimmen seiner Eltern und kann sie von meiner Stimme unterscheiden. Hat sie schon deutlich gezeigt. Das ist verständlich. Und wir kennen die Stimme Gottes und können sie von anderen Stimmen unterscheiden. Wenn also eine innere Stimme zu mir sagt, hey, dein Glaube ist sowas von mickrig, dein Glaube ist wertlos, dann weiß ich, diese innere Stimme, das ist nicht Gott, der zu mir spricht. Das ist mein Zweifel, der zu mir spricht. Oder sagen Sie, das ist der Versucher, der zu mir spricht. Aber das ist nicht Gott. Ich kenne Gottes Stimme. Und ich weiß, wie Gott zu mir steht. Wir alle haben schon so viel mit Gott erlebt. Wir wissen, wie der drauf ist und spüren diese Gewissheit in uns. Und wissen Sie was? Ich sage es Ihnen in einem Satz. Wenn Sie im Johannesevangelium das Wort kennen finden, dann können Sie das meistens austauschen mit dem Wort lieben. Probieren Sie es. Bei Johannes ist Kennen das gleiche wie Lieben. Also eine Beziehung haben. Wenn es heißt, Jesus kennt den Vater und der Vater kennt Jesus, kennt den Sohn, dann heißt es, die beiden stehen in einer Beziehung, die von Liebe getragen ist. So meint Johannes das. Und so ist es auch bei uns und Jesus. Das ist eine Liebesbeziehung. Und da können Sie echt irgendeinen Liebesroman rausziehen, den Sie im Bücherschrank finden. Da ist auch alles drin. Das heißt, auch bei unserer Liebesbeziehung mit Gott gibt es Höhen und gibt es Tiefen. Da geht es mal nach oben aufwärts und da geht es mal abwärts. Das ist alles mit drin in unserer Liebesbeziehung mit Gott. Aber wir haben dabei allermeistens diese innere Gewissheit, wir gehören zusammen. Egal, was gerade passiert, wir gehören zusammen. Und das verändert alles. Das setzt einen ganz neuen Beziehungsrahmen für alles, was wir erleben. Beispiel. Vor ein paar Jahren kam ein Brautpaar zu mir und Brautpaare kommen meistens, weil sie heiraten wollen. So auch in diesem Fall. Und jetzt haben die zwei aber schon Heftiges erlebt, sage ich Ihnen. Was war los? Die saßen beide vor mir und haben erzählt, er hat sie betrogen mit einer anderen Frau. Sie hat es rausgekriegt. Unglaublich harte, schwere Belastungsprobe für eine Erziehung. So eine Belastung, unter der zerbrechen die meisten Beziehungen, wo das so ist. Weil die betrogene Frau oder der betrogene Mann, das gibt es ja auch, dann sagt, hey, nicht mit mir, tschüss. Aber bei den beiden war das anders. Er hat seinen Fehler bereut, hat gesagt, wie kann ich so blöd sein? Und sie hat ihm eine zweite Chance gegeben. Knallhart übrigens, das war ein Überwachungsstaat, ist nichts dagegen, sage ich Ihnen. Also der musste sich ihr Vertrauen Stück für Stück wieder erarbeiten. Die Frau fragt sich doch, wie kann ich dir vertrauen, wenn du sagst, ich bin heute Abend im Training? Woher weiß ich, dass du nicht bei einer Frau bist? Und das musste er über Monate und Jahre hin alles offenlegen und sie hat gelernt, ihm neu zu vertrauen. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Die saßen dann bei mir, wir haben die Hochzeit vorbereitet. Ich glaube, die haben sich mehr geliebt als vorher. Ich empfehle diesen Weg niemandem, aber die beiden, was die durchgemacht haben, hat sie so zusammengeschweißt, die standen anders vor dem Traualtar wie manch anderes Paar. Und die sind übrigens heute immer noch glücklich verheiratet. Aber es ist eine unfassbar harte Belastungsprobe für eine Beziehung. Und ich sage Ihnen, solche harten Belastungen für eine Beziehung gibt es auch in unserer Beziehung mit Gott. Wirklich. Ich habe da eine Traueranzeige gelesen, da ist in einer Familie der Vater gestorben. Ich kenne die Leute nicht. Aber ich habe die Traueranzeige gelesen und da stand drin, wir verstehen unseren Gott nicht. Und dennoch fliehen wir uns zu ihm. Da habe ich gemerkt, okay, ein harter Schlag für die ganze Familie. Aber sie halten weiterhin an Gott fest, obwohl sie sagen, wir verstehen ihn nicht. Also es gibt auch andere Beispiele, wo Leute dann sagen, Gott ist für mich gestorben. Gibt es auch. Aber in dieser Traueranzeige habe ich das so gelesen. Und jetzt weiß ich nicht, ob Sie mir folgen, wenn ich Folgendes sage. Das ist so eine harte Belastungsprobe, wenn man sowas erlebt. Wie muss es einem Menschen da gehen, der Gott nicht kennt? Wie erlebt er sowas? Wie steht er sowas durch? Wenn man einen geliebten Menschen verliert und ich sage jetzt mal vielleicht ganz einfach zur falschen Zeit viel zu früh, was man so liest in Traueranzeigen und wie wir es empfinden, wie soll man damit klarkommen? Und wenn dann der Pfarrer kommt und sagt, Jesus ist der gute Hirte, Gott ist der gute Hirte, das klingt doch fast zynisch in den Ohren der Menschen, die sowas durchmachen müssen. Es ist schwer genug, so einen Schicksalsschlag irgendwie zu verarbeiten. Ich behaupte, wer Gott kennt, im Sinn des Johannesevangeliums, mit Gott in einer lebendigen Beziehung steht, hat viel mehr Chancen, sowas zu überstehen. Wenn man spürt, ich werde trotzdem getragen, und da ist diese Gewissheit da, dass ich mit Gott verbunden bin. Und wenn man nur sagt, Gott, ich habe einfach viel zu viel Gutes mit dir erlebt, als dass ich jetzt meinen Glauben über Bord werfen könnte, wenn es nur das ist. Das heißt Gott kennen. Wenn man trotz allem und doch irgendwie sich geborgen fühlen kann bei Gott, auf diese Weise zeigt sich Jesus als der gute Hirte. Das ist der erste Grund, den Jesus hier nennt in diesem Abschnitt im Johannesevangelium. Dass er mit uns in einer lebendigen, von Liebe geprägten Beziehung steht. Und diese Beziehung zu Jesus Christus, in der sind wir eingebettet und erleben sowas mit ihm. Es ist nicht nur die eine schlechte Erfahrung, die wir mit ihm machen. Und wenn jetzt jemand bei Ihnen dabei ist, der sagt, eine Beziehung mit Jesus Christus von Liebe getragen, sagt mir nichts, verstehe ich nicht. Dann sage ich Ihnen, dann bleiben Sie dran, dann lassen Sie nicht locker und rücken Sie Gott auf die Pelle und sagen, was soll das heißen, Beziehung mit dir. Reden Sie mit Menschen, mit denen Sie solche vertrauliche Sachen besprechen können, und die ihnen helfen können, und beten sie. Ich sage ihnen, lassen sie nicht locker. Jetzt zum Schluss der zweite Grund, den Jesus liefert, bei der Frage, was heißt gute Hirte? Er sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe her. Als gute Hirte. Ich denke sofort, klar, er meint seine Kreuzigung, er ist gestorben am Kreuz, sein Tod. Und wissen Sie, wenn ich immer diese Geschichte höre, was Jesus erlebt hat in den letzten Tagen, ist nach Jerusalem gekommen und dann war alles mit diesem Gebet im Garten Gethsemane, wo er gebetet hat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Stellen Sie sich mal vor, wenn der mit Gott ausgemacht hätte, okay, das ist jetzt eine Nummer zu viel, ich rück ab, ich verzieh mich. Bei Nacht und Nebel hätte seine drei Jünger, mit denen er dann gewesen ist, schnappen können und raus aus Jerusalem. Das hätte seine Überlebenschancen sowas von verbessert. wenn er abgehauen wäre, wenn er weg wäre von Jerusalem. Aber nein, Jesus lässt sich verhaften, wehrt sich nicht mal, wehrt sich im ganzen Prozess nicht, lässt es mit sich geschehen, hält durch. Er ist diesen Weg bewusst gegangen. Und dann denke ich mir, was der alles seinen Jüngern erzählt hat über Gott und wie er es ihnen vorgelebt hat, was er da meint und wovon er redet. Dafür stand er mit seinem ganzen Leben ein. Er ist gestorben, damit wir das wahre Leben haben, das ewige Leben. Und der Hirt hat damit seine Schafe rausgehauen, sein Leben für die Schafe gegeben. Und Gott hat dann mit der Auferstehung da quasi seine Unterschrift drunter gesetzt und gesagt, Leute, ich stehe auf der Seite von Jesus und wie er über mich geredet hat, so bin ich und nicht wie die anderen erzählt haben. Das ist Gottes eigene Unterschrift unter das, was Jesus gesagt hat. Jesus ist kein Mietling, ist nicht einer, der es nur wegen dem Geld gemacht hätte, der wäre weg gewesen. Jesus hat nicht Wasser gepredigt und selbst Wein getrunken. Nein, wissen Sie, der war glaubwürdig, der hat selber das durchgestanden. Das, finde ich, das macht ihn so glaubwürdig, dass er solidarisch ist mit allen, die Leid ertragen müssen. Dieser Gott, dessen Sohn gehorsam war bis ans Kreuz, dieser Gott, der will uns nichts Schlechtes, der will uns nicht fertig machen, der will uns nicht quälen und ich nehme ihm ab, dass er ein guter Hirte ist. Wenn also jemand jetzt sagt, ich habe Schlimmes erlebt, ich kann dir das gar nicht erzählen und ich sehe in Gott keinen guten Hirten. Was sage ich dem dann heute Morgen? Ich sage zwei Dinge. Erstens, gib Gott eine Chance, lern ihn besser kennen. Gib deine Beziehung zu ihm, deiner Beziehung zu ihm eine Zukunft und du wirst sehen, er kennt dich. Und wenn Gott dich kennt, heißt das nicht nur, er hat dich auf der Liste irgendwo und weiß, dass du existierst, sondern das heißt, er, was er sieht in dir, lässt dich nicht kalt. Er liebt dich. Das ist das Erste, was ich sage. Und das Zweite, was ich sage, ist, schau mal Jesus an. Jesus weiß genau, wovon er spricht, wenn er von Leiden spricht. Er hat selbst durchgemacht. Er ist für uns alle gestorben, aber er ist auch für uns auferstanden. Der kann helfen. Das macht nur einer, dem wir wirklich wertvoll sind. Und so steht Gott zu uns. Ich bleibe dabei. Der gute Hirte weiß, was Leiden ist. Aber er weiß auch, wie sehr wir Glaube brauchen und Hoffnung brauchen und Liebe brauchen. Und das nährt er ständig in uns. Das ist der gute Hirte. Amen.